Ich begrüße hier im Studio Matthias Gruner, stellvertretender Kreisvorsitzender der GEW Reutlingen-Tübingen und Lehrer an einer Schule in Reutlingen. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, guten Morgen. Schön, dass ich da sein darf.
Du bist Lehrer, bist quasi direkt betroffen auch von dem Management des Kultusministeriums an den Schulen hier. Wie ist dein Blick auf die Situation?
Ja, also wir sind in den Schulen natürlich gerade Getriebene, wie so viele andere auch, gerade so in dieser ganzen Situation seit einem Jahr. Also ganz aktuell zum Beispiel, das Kultusministerium sollte jetzt eigentlich eine Teststrategie für die Schulen haben. Dann hätten wir eine bessere Situation an den Schulen, eine sicherere für die Schüler, für die Familien und für die Lehrer. Das Kultusministerium hat uns jetzt mitgeteilt, dass es sich bis nach Ostern Zeit lassen, die Teststrategie zu entwickeln. Also das heißt, wir rechnen jetzt mit nach Ostern mit einer Strategie, an der wir uns orientieren können. Wir rechnen auch damit, dass die Strategie uns dann wahrscheinlich an einem der letzten Tage in den Ferien kommt, sodass man am letzten Wochenende die Strategie umsetzen kann. So war das bislang relativ oft, wenn was vom Kultusministerium kam. Es ist auch ein bisschen nachvollziehbar, dass alles sehr kurzfristig ist, ne? Aber man wird langsam müde davon. Konkret ist natürlich Tübingen jetzt mit der Teststrategie schon lang vorgeprescht und hat da ja ein Konzept und testet die Schulen, testet die Schüler. Und auch die Kommunen, die umliegenden, sind da jetzt hinterher. In Reutlingen war es jetzt so, und dann nochmal einfach, um die Kurzfristigkeit, die gerade so herrscht, darzustellen. Reutlingen hat Anfang letzter Woche zu einer Infoveranstaltung eingeladen, wo Schulen einzelne Lehrkräfte schicken konnten. Da wurde dann mittwochs, wurden die einzelnen Lehrer der Schulen geschult. Und die hatten dann 2 Tage Zeit, die restlichen Lehrkräfte als Multiplikatoren zu schulen. Und ab heute sollen die Schüler getestet werden. Also das sind schon so zeitliche Abläufe, die sind einfach, das kann man mal machen, aber das ist nichts, was man auf Dauer durchhält, ne? Weil das bedeutet einfach, neben dem Unterricht vorbereiten, und wir bereiten ja gerade verschiedene Unterrichte vor, viel auch im Fernunterricht, das ist alles nicht routiniert, was wir da machen gerade. Neben all diesen Sachen muss man dann noch absprechen, wie schulen wir uns jetzt gegenseitig, weil wir können keine Schüler testen ohne zu überlegen, wie machen wir das, wie setzen wir das um. Man muss sich da als Kollegium auch überlegen, was macht es mit den Schülern, dieses Testen? Nicht alle wollen getestet werden, nicht alle Familien wollen, dass getestet wird. Andere wollen unbedingt, dass getestet wird. Was machen wir in der Testsituation jetzt heute Morgen? Ich komme jetzt heute Morgen nicht direkt aus der Schule, deshalb weiß ich nicht, wie es jetzt heute Morgen konkret bei mir in der Schule lief. Aber was machen wir denn, wenn jetzt bei 29 Schülern einer positiv ist oder eine? Also das ist einfach schwierig, das macht ja mit so einem Schüler, mit einer Schülerin was. Und all das musste praktisch von Mittwoch bis, lassen wir mal die Lehrer auch Wochenende haben, bis Freitagnachmittag geregelt sein, um das heute Morgen auf die Beine stellen zu können. Das ist schon gerade ein Tempo. Wie gesagt, das kann man mal machen, aber das hält man nicht lang durch. Und jetzt halten wir es ein Jahr lang durch. Das ist hart gerade.
Ja, das belastet zusätzlich, ja? Oder wie ist da die Stimmung dann im Kollegium?
Ja, die Stimmung ist schon so, dass man sagt, gut, wir machen das noch, aber es ist so, auch die Stimmung da, langsam kann ich nicht mehr. Ne? Ich kann nicht nochmal abends um 9 noch mit etlichen Kollegen aus meinem Team oder aus meinem, als Klassenlehrer, die in meiner Klasse für die Schüler verantwortlich sind, nochmal mit allen absprechen, wie machen wir das, wie setzen wir das um, wie informieren wir die Eltern, Rückmeldungen der Eltern. Das ist einfach ein Tempo, da können viele jetzt langsam nicht mehr. Und das betrifft natürlich die Lehrkräfte, die Klassenlehrkräfte, die Schulleitung. Ne? Die Schulleitungen sind da an vorderster Front und müssen im Prinzip immer alles ganz kurzfristig und schnell entscheiden, dass und kommunizieren vor allem. Das muss mit den Lehrkräften, mit den Schülern und mit den Eltern kommuniziert sein. Ne? Mit dem Elternbeirat rückgekoppelt sein, manches mit der Schulkonferenz. Das sind schon alles auch Abläufe, da hat man normalerweise viel Zeit für oder kann sich Zeit dafür nehmen. Und das läuft gerade alles einfach in im Zeitraffer. Ne?
Wie hast du es erlebt bei den Schülerinnen und Schülern? Wie haben die sich in dem Verlauf des Jahres jetzt entwickelt? Man hört ja immer wieder auch, na, viele seien abgehängt worden. Du bist jetzt am Gymnasium?
Ich bin an der Realschule.
An der Realschule da. Genau. Wie sah es da aus?
Ja, also wir haben schon den Eindruck, dass wir nicht alle erreichen können im Fernunterricht. Also erreichen schon. Also wir haben jetzt wenige oder keine, die, wo wir keinen Kontakt mehr haben. Also das nicht, aber nicht erreichen heißt ja, die Schüler können im Fernunterricht genauso gut lernen wie in der Schule. Und da muss man einfach sagen, haben wir ganz, ganz viele, die da einfach nicht mitkommen. Und das hängt natürlich zum Teil an technischen Voraussetzungen. Das hängt aber auch an familiären Hintergründen. Es ist natürlich bei einem Fünftklässler, bei einem Erstklässler sowieso, aber auch bei einem Fünft-, Sechst-, Siebtklässler, Siebtklässlerinnen ist es einfach ein Unterschied, können die Eltern gucken, dass der Computer läuft, können die Eltern bei Schwierigkeiten helfen, können die Eltern nachfragen oder können sie das nicht. Ja? Und wenn die Schüler den ganzen Morgen auf sich selbst gestellt sind, dann muss man natürlich auch, und das ist, glaube ich, gerade mit eines der Kernprobleme, auch wissen, die Schüler sind jetzt durch diese Fernlernsituation diesen technischen Medien ausgesetzt. Sie sind online, sind im Internet unterwegs. Und natürlich wünschen wir uns alle, dass die Aufgaben machen, die wir Lehrer ihnen über die Bildungsplattform, wenn denn eine Schule eine Bildungsplattform hat. Da haben wir, das hängt ja auch von Schule zu Schule, ist ja auch von Schule zu Schule unterschiedlich. Das Kultusministerium hat uns ja noch keine richtig gute Bildungsplattform zur Verfügung gestellt, leider. Also natürlich wünschen wir Lehrkräfte uns und die Eltern, dass die Schüler die Aufgaben über die ihnen über E-Mail, Bildungsplattform, Messenger oder sowas zur Verfügung gestellt werden, bearbeiten. Aber sie befinden sich dadurch im Internet. Und der Reiz des Internets ist so groß für pubertierende Jugendliche, dass die einfach abdriften. Ja? Wenn man ein Lernvideo zum Beispiel verlinkt für die Schüler, dass die bei YouTube, da hat es ja tolle Sachen in YouTube, dass die in YouTube sich irgend... Und wenn es das Bruchrechnen ist, ja, Bruchrechnen top erklärt auf YouTube, das verlinke ich und dann schauen sich die Schüler das an. Machen sie, garantiert. Aber wenn sie dann YouTube offen haben, was passiert bei YouTube? Sie haben ganz viele tolle weitere Sachen, die ihnen vorgeschlagen werden. Und das sind dann leider ganz schnell nicht mehr dann das schriftliche Dividieren und das schriftliche Multiplizieren, sondern das sind halt einfach schnell andere Sachen, ne? Die dann mit Bildung oft nicht mehr so viel zu tun haben, die aber unglaublich ablenken. Und das ist, glaube ich, mit ein Grund, wieso wir gerade Schüler verlieren und nicht mehr erreichen.
Merkst du das schon so, dass die Konzentrationsfähigkeit nachlässt dadurch?
Ja, die Konzentrationsfähigkeit lässt nach. Die Schüler sitzen im Unterricht hibbeliger, also die jetzt wieder zurückgekommen sind. Und also das ist jetzt auch kein Eindruck, den ich allein habe. Also den habe ich jetzt, ganz konkret ja, aber den höre ich auch von ganz vielen anderen. Also den höre ich von meinen Kolleginnen und Kollegen. Das kriege ich aber auch aus der Schule meiner Tochter rückgespiegelt. Meine kleine Tochter ist noch im Kindergarten. Also das höre ich aus ganz vielen Ecken und Enden, dass die Schüler verändert sind. Auch, ich unterrichte auch Sport, ja, deshalb ist mir natürlich auch so eine koordinative, körperliche Leistungsfähigkeit irgendwie ein Anliegen, weil das ja auch viel mit Lernen zu tun hat. Wer koordinativ geschult ist, der hat auch kognitiv einfach mehr Verknüpfungen. Wir merken das, dass die Schüler einfach schlapper, zum Teil auch, ja, einfach bisschen behäbiger geworden sind, ne, in dieser Zeit. Andere nicht. Manche haben das geschafft und haben die Aufgaben, die man ihnen gegeben hat, auch erledigt oder machen mit den Eltern was. Aber ganz viele sind schon einfach schlapper geworden, sage ich jetzt mal.
Wie macht ihr das im Sportunterricht jetzt mit Abstandsregeln und so?
Also konkret im Moment dürfen wir keinen Sportunterricht machen. Das ist also in der Verordnung geregelt. Das läuft an den Schulen jetzt ganz unterschiedlich, ne? Also manche Schulen setzen die Sportlehrkräfte ein, um einfach Klassen zu teilen, um individuelle Förderung den Schülern jetzt zukommen lassen zu können, wenn sie wieder da sind. Andere Schulen gehen in den Sportstunden mit den Schülerinnen und Schülern spazieren. Das ist ja sicherlich auch eine, zumindest mal eine Möglichkeit, an die frische Luft zu kommen und sich zu bewegen. In Reutlingen liegt dann nahe, dass man in die Pomologie geht und dann schaut man sich da die Apfelbäume an und macht vielleicht ein bisschen sportlichen Biounterricht und schaut sich die Kräuterbeete an oder sowas und spricht darüber.
Viele neue Herausforderungen auch eben für die Qualität des Unterrichts. Das ist ja auch ein Thema, was unabhängig von Corona auch eine Rolle spielt. Inwiefern hat das jetzt die Qualität auch des Unterrichts verändert oder beeinflusst?
Ja, also die Qualität, also über Qualität redet gerade im Prinzip gar niemand mehr, weil wir gerade alle schauen, wie wir vom einen Tag auf den anderen hinkommen und im Prinzip hat sich natürlich ganz, ganz viel entwickelt jetzt in dieser Pandemiezeit, nämlich die Qualität des digitalen Unterrichts ist natürlich, hat einen wahnsinnigen Schub gemacht, ne? Also die Lehrkräfte sind extrem fit geworden in dieser Zeit. Die Schüler sind da fit geworden. Dazu tut sich natürlich gerade ganz, ganz viel. Aber das ist natürlich nur ein Aspekt von Qualität und ja, und nur so eine ganz aktuelle Momentaufnahme. Im Prinzip muss es ja einem Schulsystem darum gehen, die Qualität des Unterrichts einfach fortzuentwickeln. Und da geht es darum, zu schauen, was brauchen Schüler, wie können Schüler gut lernen, ja? Und wie können auch Lehrkräfte nach ihrer guten Ausbildung in Baden-Württemberg, würde ich sagen, in den PHs und an den Unis oder an den Fachseminaren, also in der zweiten Phase an den Seminaren, wo dann der Vorbereitungsdienst gemacht wird, das ist ja schon gut aufgestellt in Baden-Württemberg, würde ich sagen. Wie kann die Qualität auch unter den Lehrkräften einfach über die ganze Berufslaufbahn hin hochgehalten werden? Ne? Da gab es die letzten Jahre Fortbildungsangebote auf Schulamtsebene, also sprich lokale Fortbildner und Fortbildnerinnen, die oft dann auch Fachberaterinnen und Fachberater waren und die Lehrkräfte fortgebildet haben und konkret in den Situationen und in den Schulen auch beraten haben. Dasselbe gab es natürlich auch auf der nächsthöheren Ebene, also Regierungspräsidiumsebene, und es gab natürlich auch ein landesweites Fortbildungsprogramm des KMs. Das war so die Vergangenheit. Und dann wurde das aber ganz stark kritisiert und die aktuell noch amtierende Kultusministerin hat dann ein Qualitätskonzept, eine Qualitätsentwicklung ins Leben gerufen und hat im Prinzip gesagt, wir brauchen zentrale Strukturen, die komplett aus Stuttgart gesteuert sind, die dem KM zum Teil unterstehen, aber zum Teil auch in ganz komplizierten Zusammenhängen neben dem KM stehen. Und da sind jetzt zwei Institute im Prinzip gegründet worden. Das ist ZSL, das Zentrum für Schulentwicklung und Lehrerbildung, und das IBBW, das Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg. Und die beiden Institute, die sollen im Prinzip jetzt die Qualitätsentwicklung in Baden-Württemberg voranbringen. Aber man muss ganz klar sagen, die hätten 2019 an den Start gehen sollen. Inzwischen sind sie am Start, aber sie sind noch nicht arbeitsfähig. Und da muss man ganz einfach sagen, da ist was passiert, was im Kultusbereich, was wir öfters erleben, aber das war jetzt wirklich auch in einer Extremform. Die alten Strukturen sind zerschlagen worden. Also die lokale Lehrerfortbildung existiert im Prinzip nicht mehr. Die lokalen Fortbildnerinnen und Fortbildner sind zum Teil ihres Jobs einfach enthoben worden, und zwar in einem kurzen Schreiben von jetzt auf nachher. Und man hat geglaubt, dass man das auf Landesebene dann aufstellen kann, ohne zu überlegen, dass ja auch ein Institut, das landesweit arbeitet, irgendwie Personal haben muss. Ja? Also, und zwar Personal, das diese Schulungen und Fortbildungen und so weiter einfach im Blick hat und umsetzen kann nachher.
Also da ist eine große Lücke jetzt eigentlich entstanden. Oder was läuft da jetzt?
Also tatsächlich ist da jetzt eine Lücke entstanden und die ist natürlich wie vieles anderes auch gerade durch Corona-Pandemie irgendwie schön so bedeckt oder man kann vieles darauf schieben, ne, dass Fortbildungen deshalb nicht laufen, aber faktisch laufen die Fortbildungen nicht wegen Corona nicht, sondern die laufen nicht, weil die Strukturen nicht aufgebaut sind. Da ist es tatsächlich so, dass viele dieser Schulungen, also dass im Moment aus ganz wenig Schulungen ausgewählt werden kann. Und es geht auch so weit, dass man auch gar keine Strukturen hat, also man hat Strukturen, aber die funktionieren nicht zuverlässig. Also wo rufe ich das Fortbildungsprogramm ab? Wie melde ich mich dafür an? Wir haben ein Online-Fortbildungsprogramm inzwischen für die Lehrkräfte in Baden-Württemberg. Aber dieses Programm, dafür wurde ein Betrag X eingestellt im Staatshaushalt, dass dieses Programm geschaffen wird. Aber man hat nicht bedacht und nicht finanziert, dass dieses Programm natürlich auch fortlaufend gepflegt werden muss, dass das weiterentwickelt wird. Man hat dann in diesem ersten Betrieb praktisch, in dem die Personalräte dem Online-Fortbildungsprogramm zugestimmt haben, sowas ist zustimmungspflichtig durch die Personalräte, dieses Fortbildungsprogramm hat ganz, ganz viele Fehler, die nicht funktionieren und die können nicht ausgemerzt werden, weil es kein Institut, also keine Firma, die Firma, die das ins Leben gerufen hat oder programmiert hat, die haben jetzt einfach keinen Auftrag mehr, das zu supporten weiterhin.
Oh je, das sieht nicht gut aus. Und da bist du aber auch dran, quasi in deiner Funktion als Personalrat am Schulamt, da bei solchen Problemen den Finger in die Wunde zu legen, oder?
Ja, also ich bin genau am Schulamt Tübingen als örtlicher Personalrat, gewähltes Mitglied sozusagen. Und bei uns kommen solche Sachen dann natürlich an, ne, im Personalrat. Und als Personalrat bewegen wir uns natürlich im Rahmen des Landespersonalvertretungsgesetzes, so wie ein Betriebsrat in einer Firma sich halt im Betriebsverfassungsgesetz in diesem Rahmen bewegen kann. Das heißt, wir nehmen hier Rückmeldungen aus den Schulen auf, versuchen die, wenn es lokal lösbare Dinge sind, lokal, also sprich im Schulamt, auf Schulamtsebene oder auf Schulebene zu klären. Und oft kommen wir da natürlich nicht weiter, weil ein Fortbildungsprogramm beispielsweise, was den Lehrkräften vor Ort Schwierigkeiten macht, das ist natürlich nicht im Schulamt entwickelt worden, sondern am KM. Das heißt, wir müssen sowas weiterleiten. Das ist ja alles schön hierarchisch strukturiert. Über dem Schulamt steht das Regierungspräsidium, über dem Regierungspräsidium das Kultusministerium. Jeweils auf den Ebenen gibt es einen Personalrat. Das heißt, wir leiten das dann über den Bezirkspersonalrat am Regierungspräsidium an den Hauptpersonalrat weiter und der Hauptpersonalrat versucht dann auf KM-Ebene an diesem Fortbildungsprogramm beispielsweise die Fehler oder die Probleme auszumerzen sozusagen. Ne?
Wie frustrierend ist das manchmal im Alltag?
Also das ist sehr frustrierend im Alltag zum Teil, wenn man jetzt bei diesem Beispiel bleibt. Wir beschweren uns seit Jahren über die fehlerhafte Anmeldung im Fortbildungsprogramm und es tut sich nichts, weil das Kultusministerium einfach da keine Gelder in die Hand nimmt oder keine Gelder in die Hand nehmen darf. Das ist natürlich auch immer so die Frage, was man uns dann auch rückmeldet und es tut sich da oft nichts. Im Prinzip ist das dann auch so eine Sache, die man nur politisch lösen kann. Und da haben wir als Personalräte dann auch nicht mehr so viel Macht. Aber also ich bin Personalrat über die Liste der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, also über die GEW-Liste gewählt worden. Da bin ich ja auch stellvertretender Kreisvorsitzender in Reutlingen-Tübingen. Und das ist dann eine politische Sache, wo man einfach letzten Endes dafür sorgen muss, dass der Bildungsbereich mit mehr Geld ausgestattet wird, damit, um bei diesem Beispiel zu bleiben, so ein Fortbildungsprogramm weiterhin supportet werden kann. Ja.
Also immer so ein bisschen ein zweigleisiger Weg. Das eine über die Mühlen der Bürokratie als Personalrat und das andere als politischen Druck aufbauen über die Gewerkschaft.
Genau. Also das ist eben so der Weg, den wir als Gewerkschafter hier gehen können. auch wir sind natürlich irgendwie hierarchisch strukturiert. Wir können Sachen natürlich auch nach oben geben, ne, über unseren Bezirk Südwürttemberg, in dem wir als Kreis Tübingen verankert sind. Und dann natürlich haben wir den Landesvorstand der GEW in Stuttgart und da wird dann einfach Politik gemacht. Und zwar als GEW natürlich vor allem im Bereich des Kultusministeriums, aber auch im Bereich Sozialministerium, wenn es um Kitas geht oder Sozialarbeit, was ja auch so unser Gebiet ist. Und was wir auch immer mehr merken, oder merken tun wir das schon lange, aber worauf wir uns auch zunehmend konzentrieren, ist aufs Finanzministerium, weil es geht letzten Endes schon darum, dass Bildung finanziert werden muss. Ne? Und es muss einem Land und einer Gesellschaft auch was wert sein. Also man kann nicht sagen, man möchte Inklusion umsetzen, man möchte die Qualität steigern, man möchte Ganztagsschulen haben, aber das soll bitte alles kostenneutral sein. Das kann natürlich nicht funktionieren. Und deshalb fordert die GEW da ganz klar auch mehr Geld in die Hand zu nehmen, um den gesamten Bildungsbereich wirklich besser auszustatten. Auch den Hochschulbereich beispielsweise. Ne? Also im Hochschulbereich haben wir so viel befristet Beschäftigte. Das ist alles ein Geldsparmodell eigentlich, aber kein entwickelt keine Perspektive, um die Qualität zu steigern.
Wie funktioniert das quasi deine Hybridfunktion, Betriebsrat auf der einen Seite, Personalrat und auf der anderen Seite Gewerkschafter? Musst du das klar voneinander trennen? Kannst du die Funktionen auch irgendwie zusammenspielen?
Also, Ich muss die im Prinzip schon trennen, aber letzten Endes spielen sie ganz oft wieder ineinander. Ne? Also das eine kann man in dem Bereich nutzen und das Wissen aus dem einen Bereich kann man für den anderen nutzen. Und so spielen sie letzten Endes doch ganz eng zusammen, um letzten Endes was zu erreichen politisch oder auch einfach im System was zu erreichen. Ne?
Als Personalrat bist du frei, musst du weniger dann an die Schule. Deswegen, ja, das ist quasi bezahlt.
Genau.
Gewerkschaftliches Engagement ist auch bezahlt, oder?
Das gewerkschaftliche Engagement ist rein ehrenamtlich. Das machen alle im Kreis hier und auch in den anderen Ebenen ehrenamtlich. Also wir sind ja hier im Kreis ein ganzer Kreisvorstand. Ich bin da mit dem Vorsitzenden Matthias Dewald hier. Sind wir die beiden Leiter der GEW Kreis Reutlingen-Tübingen. Aber wir haben einen geschäftsführenden Kreisvorstand. Wir sind da ein Sechser-Team, das gut miteinander arbeitet und haben dann noch einen größeren Kreisvorstand, der sich auch regelmäßig trifft. Und da bilden wir dann auch tatsächlich alle ab aus den verschiedenen Schularten, aus der Hochschule, aus dem Kita-Bereich, sodass wir einfach wirklich so diesen ganzen Bereich im Blick haben.
Ja. Wir haben jetzt ganz viel über frustrierende Sachen geredet. Wo holst du auch mal hier Erfolgserlebnisse oder wo hast du schöne Momente im Alltag?
Also ich habe viele schöne Momente im Alltag, weil also was ich total positiv finde, ist, dass wir sind gut informiert und wir können oft vielen Leuten helfen. Ja? Und ich glaube, wir tragen sehr dazu bei, dass das Bildungssystem, unsere Schulen, unsere Kitas und an der Hochschule, dass da ein bisschen was vorangeht. Und als Personalrat, wenn man einen Konflikt oder sowas berät und dann nachher zwei Leute wieder an den Tisch bringt und die wieder miteinander reden können und wieder gut miteinander schaffen können, und vielleicht irgendwer mit dem anderen nicht mehr so umspringt, wie er das vorher getan hat, dann finde ich das total positiv und es gibt dann mehr auch Energie. Ne? Also das gefällt mir gut, also diese Arbeit. Und es ist auch eine schöne Abwechslung zu der Arbeit mit den Schülern. Es ist eine Arbeit, wo man einfach mit vielen verschiedenen Menschen zusammenkommt, sich austauscht, was voranbringen kann. Also das ist schon was mir gut gefällt. Aber es ist natürlich auch sehr aufreibend. Ne? Also man ist an vielen Ecken und Enden dann irgendwie gefragt und soll da Stellung beziehen und hier Stellung beziehen und sich dort bitte für bessere Bedingungen einsetzen. Und klar haben wir da auch immer wieder so eine Abwägungssache, ne? Also zwischen so den Einzelinteressen von jemandem und den Interessen von einem ganzen Kollegium zum Beispiel. Also das ist so als Personalrat oftmals was man abwägen muss. Also wenn sich eine Lehrkraft an mich wendet, ich bin für Versetzungen zum Beispiel zuständig und sagt, ich möchte gerne eine andere Schule, ich möchte mal einfach was anderes ausprobieren, kennenlernen, oder jemand anderes hat aus familiären Gründen, ist alleinerziehend oder sowas und muss in Richtung eigener Familie oder so, dann müssen wir natürlich immer abwägen, wie weit können wir da jemanden unterstützen, dass er dort weg kann? Aber wir müssen natürlich auch im Blick behalten, dass die Lehrerversorgung an der Schule aufrechterhalten bleibt. Weil da sind ja auch ganz viele andere Lehrkräfte und ganz viele Schüler, und die eben auch versorgt sein müssen, ne, und wollen.
Und da gilt es dann immer wieder abzuwägen. Ja, wie ist denn die Lehrerversorgung? Gibt es da auch ein starkes Stadt-Land-Gefälle? Tübingen ist total begehrt, da wollen alle hin, und dann auf der Fläche gibt es dann keine mehr.
Ja, also das ist so das grundsätzliche Problem, wie man das sicherlich beschreiben kann. Also, wobei wir in Tübingen das in den letzten Jahren ganz unterschiedlich hatten. Also das ist echt interessant. Es gab auch schon Jahre, da konnte man die Schulen irgendwo in Zwiefalten, Münsingen besser versorgen als die Schulen in Reutlingen zum Beispiel. Das ist dann auch unterschiedlich und ist von ganz individuellen Entwicklungen irgendwie abhängig. Aber ganz grundsätzlich kann man sagen, ja, also die ländlichen Regionen in Baden-Württemberg, die sind schlechter versorgt als die städtischen Regionen. Wobei Stuttgart zum Beispiel hat auch eine Schwierigkeit, Lehrkräfte zu binden oder Lehrkräfte zu kriegen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dort inzwischen mit den Mietpreisen auch zu tun hat, ne? Dass es gar nicht so einfach ist, dann dort auch eine Wohnung zu finden. Eine Entwicklung, die vielleicht von den Mietpreisen auch in Tübingen sein könnte. Aber Tübingen erstaunlicherweise ist ein echt sehr beliebter Ort für Lehrkräfte. Also hier sind die Schulen vergleichsweise gut versorgt. Aber wir haben grundsätzlich, ob jetzt gut versorgte Region oder schlecht versorgte Region, wir haben einen eklatanten Lehrermangel. Und der ist im Prinzip auch hausgemacht, und zwar nicht in den letzten Jahren. Natürlich war das schlimm, als Nils Schmidt unter der grün-roten Regierung damals als Finanzminister 11.000 Lehrerstellen streichen wollte. Das war natürlich eine Katastrophe. Aber der Lehrermangel, der ist schon länger und hausgemacht. Also wir haben schon ewig zu wenig Studienkapazitäten. Besonders im Bereich Sonderpädagogik, im Bereich Grundschule hat sich jetzt so in den letzten Jahren stark entwickelt, aber auch in den anderen Bereichen, in Mangelfächern sowieso, haben wir einfach einen eklatanten Lehrermangel. Und der trägt übrigens auch dazu bei, dass die Schulen zum Teil auf dem Zahnfleisch gehen, ne? Also wenn man nicht mit gutem Gewissen auf eine Fortbildung gehen kann, weil dann entweder jemand anderes das übernehmen muss zu seinem vollen Deputat, oder dass der Unterricht dann ausfällt, dann hat man ein schlechtes Gewissen den Schülern gegenüber. Wenn man nicht mit gutem Gewissen auf eine Fortbildung gehen kann, oder wenn man mit schlechtem Gewissen krank zu Hause im Bett liegt, dann macht es was mit einem. Ja? Und da wäre man dann schon wieder bei Qualität. Also man kann nur Qualität in der Bildung anbieten, wenn wir auch das Personal haben. Übrigens haben wir den Personalmangel ja auch im Kita-Bereich ganz massiv. Also ich meine, die Kitas, die haben ja jetzt den Schlüssel hochgesetzt. Also die Gruppen dürfen im Moment größer sein in den Kitas. Das ist natürlich auch alles andere als das, was man sich als Eltern und auch als Gesellschaft wünscht, ne? Also dass wir im Prinzip von einer auch in der Kita kann man ja von Bildung sprechen, ja, also dass wir eigentlich keine Bildungssituation mehr in unseren Einrichtungen haben, sondern dass wir eigentlich zunehmende Betreuungssituation haben, ne?
Aber so eigentlich lässt sich doch sowas planen. Geburtenzahlen sind bekannt, und dann werden die 6 Jahre später in der Regel eingeschult. Also sowas ließe sich doch theoretisch eigentlich, ne, planen und handeln, also ja. Ausbildungsquoten sozusagen dann für LehrerInnen und auch für Kitas. Warum passiert das nicht?
Also da muss man jetzt vielleicht als erstes mal zugute halten, ja, da haben die Statistiker sich schon auch ein bisschen getäuscht in den letzten Jahren, das muss man schon sagen. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, haben die Kultusminister und die Finanzminister und die Politik in Baden-Württemberg seit Jahrzehnten immer versucht, an der untersten Grenze zu fahren und daran die Einstellungspolitik ausgerichtet und die Ausbildungspolitik auch, ne? Die Studienplatzkapazitäten an der untersten Grenze ausgerichtet und nie an der mittleren Grenze oder eben auch an einer Situation, wo man sagt, ja, da kann man auch mal Neues entwickeln. Also zum Beispiel das Fach Ethik oder sowas, das muss natürlich auch irgendwie, dafür müssen Lehrerstunden eingeplant werden, dazu müssen Ausbildungskapazitäten geschaffen werden. Für Inklusion müssen im Prinzip Ausbildungsplatzkapazitäten einfach erhöht werden. Und all das wurde in Baden-Württemberg eigentlich immer schon versäumt. Und übrigens das, was Eisenmann in den letzten Jahren dann immer gesagt hat, ja, wir erhöhen Studienkapazitäten und so weiter. Das sind, also die GEW hat da wunderbare Statistiken. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, was sie da durchgesetzt hat. Also da muss man wirklich mehr in die Hand nehmen. Da müssen mehr Gelder in die Hand genommen werden, um wirklich diese Ausbildungskapazitäten auch zu schaffen.
Es wird auf absehbare Zeit weiter quasi Unterricht ausfallen und zu wenig Lehrer in der Grundschule sein. Liegt auch daran, Stichwort Fachkräftemangel, die ungleiche Entlohnung von LehrerInnen oder Angestellten in der Kita? Das trägt auch nicht gerade zur Attraktivität bei. Wer will in der Kita arbeiten, wenn er seine Familie nicht ernähren kann? Genauso in der Grundschule gibt es diese Aufstiegschancen halt nicht, wie es im Gymnasium gibt. Ja,
ja. Also wir haben letzten Endes immer noch das Motto, kleine Füße, kleines Geld, große Füße, großes Geld. Und das ist eigentlich, wenn man sich die Länder anguckt, bei denen es nicht so ist, weiß man, es ist eigentlich anders richtig. Ja? Also in Finnland, in Norwegen, da kriegen Kindergärtnerinnen und Kindergärtner kriegen ein echt solides Gehalt. Und dann kriegt man da natürlich auch eher Personal hin. Wir haben im Kindergartenbereich eine Entlohnung, da ist es schwer, davon eine Familie zu ernähren. Zumal, wenn man noch in einem Gebiet wohnt, wo die Mieten vielleicht an der oberen Grenze gerade sind, dann ist man wirklich richtig schwierig dran, als wenn beide Verdiener einer Familie Erzieher sind zum Beispiel. Ne? Da geht es den Lehrkräften natürlich schon, die Lehrkräfte sind da sicherlich schon besser gestellt, aber auch da ist es natürlich wirklich so, dass Lehrkräfte in der Grundschule mit A12 einfach deutlich weniger verdienen als jetzt eine Lehrkraft in der SIG 1 oder im Gymnasium. Und im Gymnasium ist es insofern attraktiv, dass man ja auch die Aufstiegsmöglichkeiten hat, dass man eben über Bewährung und Zusatzfunktionen dann in eine Oberstudienratsstelle kommen kann. Diese Option gibt es ja jetzt für eine Grundschullehrkraft überhaupt gar nicht. Ne? Eine Grundschullehrkraft wird als A12-Lehrkraft eingestellt und geht damit im Prinzip auch in Pension. Die einzige Aufstiegsmöglichkeit ist über eine Leitungsfunktion, aber wir haben auch überhaupt gar keine Anreizfunktion, dass gute Leistung zum Beispiel irgendwie anerkannt wird. Ne? Also Leistung kann natürlich in verschiedenen Formen anerkannt werden. Man kann ja auch sagen, gut, wir stellen Zeit zur Verfügung. Das ist sicherlich was ganz, ganz viele Lehrkräfte und auch was die GEW unbedingt fordert, ja, dass man den Lehrkräften Zeit zur Verfügung stellt und den Erziehern und Erzieherinnen. Aber eine Grundschule zum Beispiel hat ein allgemeines Entlastungskontingent für Zusatzaufgaben wie Koordination Kindergarten, Grundschule oder Organisation des Ganztagsbetriebs oder Voranbringen der Digitalisierung, also Medienentwicklungsplan schreiben oder sowas. Für solche Zusatzaufgaben hat eine zweizügige Grundschule 2 bis 3 Stunden Entlastung. Also das heißt, die kann man den Lehrkräften, die sich da besonders engagieren und Sachen fortentwickeln, zur Verfügung stellen. Das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja. Also wer einen Medienentwicklungsplan im Moment entwickelt, der ist mehr als 45 Minuten plus Vorbereitungszeit in der Woche beschäftigt. Der hat Fortbildungen besucht, der interessiert sich für das Thema, der versucht, Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen, der spricht mit der Schulleitung, versucht vielleicht auch die Schulleitung mitzunehmen oder die Schulleitung ist es, die an sowas arbeitet. Also da müsste einfach mehr Entlastung oder eben Aufstiegsmöglichkeiten für Lehrkräfte, für Beschäftigte geschaffen werden, die da besondere Aufgaben erfüllen.
Aber wäre dieses Thema Entlohnung nicht ein originär gewerkschaftliches Thema und es tut sich trotzdem nichts?
Das ist ein originär gewerkschaftliches Thema und also wir fordern als GEW Baden-Württemberg ganz klar A13 für Grundschullehrkräfte oder für Grund- und Hauptschullehrkräfte, ne? Sodass wir wirklich dass Lehrkräfte mindestens in Besoldungsstufe A oder E13, einige sind ja auch angestellte Lehrkräfte, die werden dann nach E13 bezahlt werden. Das ist eine ganz klare Forderung von uns, um da wirklich auch mehr Personal gewinnen zu können. Ja? Also das ist, wenn man in den Abiturjahrgängen zurzeit rumfragt, wer sich da das Lehramt überlegt, das ist kein attraktiver Beruf für Abiturienten. Also da könnte man natürlich über die Bezahlung natürlich absolut was machen und deshalb fordern wir das auch und machen viele, viele Aktionen auf Kreisebene. Das ist sowas, was wir zum Beispiel ganz klassisch machen, dass wir als GEW-Kreis hier mit den regionalen Politikern sprechen, die dann nachher gewählt sind. Ne? Also wir treffen die und dann schildern wir die Situation, wie ist es gerade an den Schulen, wie ist es in den Kindergärten, wie ist es an der Hochschule und was bräuchten wir eigentlich, um gut arbeiten zu können, um Personal gewinnen zu können. Das ist so, sind dann so Sachen, die wir da machen.
Und dann gibt es Personal und ein Teil von denen wird in Sommerferien immer wieder quasi entlassen. Das ist ja auch, da ist Baden-Württemberg führend, ja?
Baden-Württemberg, genau, führt die Liste bundesweit an, hat die meisten befristet Beschäftigten im Schulbereich, ohne die ja die Schulen gerade noch übler aussehen, als es gerade an den Schulen aussieht. Die retten die Schulen ja teils im Moment wirklich aus ganz problematischen Situationen. Und die Lehrkräfte kriegen einen Vertrag und der endet mit dem letzten Schultag und es ist schon absehbar, dass die Lehrkraft vielleicht an einer anderen Schule, aber definitiv im kommenden Schuljahr ab dem ersten Schultag wieder gebraucht wird und trotzdem sind die Lehrkräfte 6,5 Wochen im Sommer ohne Bezahlung und das Verrückte ist, wir starten ja eigentlich nicht am ersten Schultag, wir starten ja vorher, treffen uns zu Konferenzen, in Teams treffen wir uns, bereiten das Schuljahr vor. Das können die nicht mitmachen, weil sie werden auch gar nicht versichert. Ja? Also es machen trotzdem einige mit, aber sie machen es dann aus freien Stücken und völlig unbezahlt, unversichert. Und das ist für ein reiches Land wie Baden-Württemberg tatsächlich hanebüchen. Ja? Also wenigstens die 6 Wochen in den Sommerferien müsste man bezahlen. Und dann ist es für uns als GEW auch wichtig, dass man die qualifiziert, die Menschen, die da reinkommen. Ja? Viele haben ganz gute Qualifikationen, die sie mitbringen, andere aber auch nicht. Ja? Und natürlich kann man nicht aus jedem einen Lehrer machen. Das ist, manchmal muss man dann auch sagen, nee, es ist schon, Lehramt studiert man mehrere Jahre, viele Semester lang, weil es ein anspruchsvoller Job ist. Das kann nicht jeder dann durch eine Schnellbleiche erreichen. Aber diejenigen, die sich im Schulsystem als Lehrkraft vor einer Klasse bewähren, die sollen dann bitte die Sommerferien bezahlt bekommen und die sollten auch, wenn da Einigkeit besteht zwischen der Schulleitung, den Kolleginnen und Kollegen und den befristet Beschäftigten, die sollen dann auch qualifiziert werden können und dann darüber über die Qualifizierung auch eine Perspektive kriegen können, unbefristet beschäftigt zu werden. Ne?
Das klingt ja wirklich nach einer Zweiklassengesellschaft und eigentlich fast schon sittenwidrig, oder?
Ja, das muss man zum Teil wirklich sagen. Also, da kann ich gar nicht viel dazu sagen. So, es ist sittenwidrig. Also, da sind Lehrkräfte vor Klassen und die einen sind eigentlich prekär beschäftigt. Ja. Und das ohne Qualifizierungsmöglichkeiten. Also das ist schon eine echt schlechte Sache. Aber da wären wir wieder beim Lehrermangel. Also, und Lehrerinnenmangel natürlich. Wir brauchen einfach ausgebildete, voll ausgebildete Lehrkräfte an den Schulen, sodass die Leute auch wirklich dann mit Erfahrung da sind. Weil für die Schulen ist es natürlich auch zum Teil schwierig mit den befristet Beschäftigten. Das liegt nicht an den befristet Beschäftigten. Aber jemand, der am ersten Schultag oder oft werden die ja dann auch so nach und nach eingestellt, bis dann die Verträge ausgestellt werden können. Jemand, der zu Beginn des Schuljahres, ich sage jetzt mal, reinstolpert oder da ins kalte Wasser geschmissen wird, der kann vielleicht den Unterricht übernehmen, verantwortlich. Aber auch da muss er wahrscheinlich noch viel Begleitung durch Schulleitung oder Mentoren oder Kolleginnen und Kollegen bekommen. Aber so jemand kann natürlich nicht das Schulleben tragen. Also angefangen vom Schulfest organisieren, Projekte entwickeln, Netzwerke pflegen. Das kann jemand, der irgendwann Anfang des Schuljahres kommt und weiß, am Ende geht er wieder, kann sowas nicht pflegen. Und davon lebt ja Schule, dass Kontakte zu außerschulischen Partnern gepflegt werden, dass Lerngänge gemacht werden, dass man mit dem Stadtteilbüro oder wem auch immer, Sozialarbeitern, Streetworkern, dass man mit denen in Kontakt ist. In Reutlingen gibt es den Listhof. Das sind ja alles tolle Lernmöglichkeiten, die man nutzen kann. Hier in Tübingen gibt es die Wüste Welle, mit der kann man sicherlich auch gut kooperieren als Schule. Die ganze Berufsorientierung oder sowas in den SEG 1 Schulen, das kann jemand befristet Beschäftigtes nicht machen. Das braucht Lehrkräfte, die wissen, die eine gute Ausbildung haben und die wissen, das ist meine Schule, hier arbeite ich. Die bringe ich voran. Ja. Also.
Aber ist sowas nicht auch beim vollen Lehrplan für alle schwierig?
Ja, das ist sicherlich auch schwierig, ja. Dass vieles, vieles umgesetzt werden muss, ja. Und es kommt ja einfach auch noch mehr und mehr dazu mit der Digitalisierung jetzt auch, ne? Das hat alles seine Berechtigung, das muss vorangebracht werden. Aber man müsste sich natürlich schon auch anschauen, was könnte man vielleicht mal streichen im Lehrplan. Ne? Wobei der Lehrplan von 2016, ich hoffe jetzt, dass ich kein falsches Datum nenne, aber ich glaube ja, 2016 ist unser aktueller Bildungsplan, der hat ja eine Kompetenzorientierung und keine inhaltliche Orientierung mehr. Der lässt mehr Freiheit zu als der klassische Lehrplan, der Lehrplan davor ging auch schon in die Richtung, aber die klassischen Lehrpläne von früher, die ja inhaltlich orientiert waren, da lässt unser aktueller Bildungsplan schon mehr zu. Also da geht die Entwicklung in die richtige Richtung, sage ich jetzt mal.
Wie bist du eigentlich Lehrer geworden?
Ja.
Und warum?
Warum? Ja, gute Frage. Also natürlich als Jugendlicher. Das ist immer so eine Frage, was wird man? Ne? Ich hatte nie eine völlig klare Vorstellung, dass ich mal Lehrer werden möchte oder sowas. Im Prinzip gab es irgendwann mal zwei Sachen, in die ich mich orientiert habe. Das eine, das war, dass ich als Ferienjob sowohl in der Schule als auch im Studium immer beim Dachdecker gearbeitet habe. Und das echt gern gemacht habe, da auf den Dächern rumgekraxelt bin und Ziegel geschubst habe. Und das war so das eine. Und tatsächlich, da hätte ich auch durchaus eine Ausbildung machen können. Das hätte der Chef damals gern gesehen. Und mir hat es auch total Spaß gemacht, weil ich so ein Bewegungs- und Draußentyp, glaube ich, auch bin. Und das andere war, dass ich als Zivildienstleistender in einem Kinderhort gearbeitet habe in Frankfurt am Main. Und das war dann letzten Endes so ein Jahr, damals noch 13 Monate, die mir Spaß gemacht haben und die wo ich einfach gemerkt habe, ja, die Arbeit mit Kindern macht mir Spaß, gefällt mir. Und so ist dann dieser Wunsch entstanden, was Pädagogisches zu machen. Und dann war in Heidelberg die Pädagogische Hochschule. Heidelberg hat mir auch gut gefallen, da habe ich mich dort beworben und bin in Heidelberg, ja, habe ich einen Studienplatz gekriegt und da habe ich mich dann ganz wohl gefühlt. Ja.
Und dann hast du es durchgezogen und Referendariat und alles.
Genau.
Ohne Umwege dann nochmal.
Also Umwege, je nachdem, ob man jetzt das eine oder andere Semester mehr als Umweg bezeichnet. Ich sehe es nicht als Umweg, sondern ich glaube, es gehört irgendwie auch mit dazu, dass man vielleicht im insgesamt schon zielstrebig ist, aber dass das Zielstrebige nicht Engstirnigkeit bedeutet. Also, dass man einfach schon nach rechts und links guckt. Und insofern habe ich durchaus nicht in der Regelstudienzeit studiert, sondern auch das eine oder andere nebenher gemacht. Ich habe auch einfach immer gejobbt, ne? Also tatsächlich weiterhin als Dachdecker oder als Schneeschipper in Heidelberg habe ich auch gearbeitet. Das war alles irgendwie auch spannend und möchte ich nicht missen. Es sind auch alles irgendwie so Erfahrungen, die man nachher auch, die einen auch zur guten Lehrkraft machen können, glaube ich. Ne? Also es ist nicht nur das reine Studium, das einen nachher gut auf den Beruf vorbereitet. Ne? Und also Referendariat, da hat es uns dann schon in die Ecke hier verschlagen. Meine Frau hat damals in Nürtingen studiert und ich konnte in Nürtingen das Referendariat machen. So sind wir da gelandet. Meine erste Stelle habe ich in Reutlingen, einer Grund-, Haupt- und Werkrealschule, gekriegt. Und da war ich auch lange, lange Zeit. Viele der Hauptschulen sind ja dann zu rein, sind ja ausgelaufen, ja, weil die Eltern einfach die Hauptschule nicht mehr als die Schulart der Zukunft für ihr Kind irgendwie angesehen haben. Und so ist meine Grund-, und Haupt- und Werkrealschule auch ausgelaufen und insofern bin ich jetzt inzwischen wieder in der Sek 1 gelandet, nachdem ich aber durchaus viele Jahre jetzt an einer reinen Grundschule war und dort auch im Schulleitungsteam lange Zeit mitgearbeitet habe, weil die Schulleitungsstelle vakant war. Das ist auch so ein Problem, ne? Genau.
Dann wurde es kollektiv ausgefüllt?
Also das hat der Konrektor dann kommissarisch gemacht und dann ein Team aufgebaut und ja, da war ich eben mit dabei, genau. Ja, und im Studium hat es mich dann im Prinzip auch schon direkt zur GEW dann verschlagen. Letzten Endes auch als Schüler oder im Studium ging es mir immer schon so, dass ich mich so für die Bedingungen um mich herum interessiert habe. Waren eigentlich auch immer politisch irgendwie aktiv, ob jetzt gegen die Kriege in Jugoslawien, Afghanistan, Irak, bei Demos und anderen Protesten oder bei in der Anti-Atom-Bewegung oder sowas war ich eigentlich immer aktiv. Und so war es für mich dann auch logisch, irgendwie als Student irgendwie im ASTA mitzuarbeiten und dann auch mich in der Gewerkschaft irgendwie zu organisieren. Und im Bildungsbereich ist es ganz klar die GEW, die als Bildungsgewerkschaft im Deutschen Beamten, im Deutschen Gewerkschaftsbund, im DGB aktiv ist, dass ich mich da dann irgendwie auch engagiere und da mitmache.
Inwiefern ist da dieses Gebot der politischen Neutralität, was für LehrerInnen ja gilt und dieser Beutelsbacher Konsens, den es da gibt, inwiefern ist, wie blickst du da drauf, wie neutral kann man als Lehrkraft eigentlich sein, ja, heutzutage?
Also, man sollte als Lehrkraft neutral sein, heißt es immer. Und es hat ja auch seine Berechtigung. Wir sollen Schüler nicht beeinflussen. Das wäre schlimm, wenn wir den Schülern sagen würden, was sie denken sollen. Aber du hast ja den Beutelsbacher Konsens schon angesprochen. Da wurde wunderbar geregelt, was eigentlich ein Lehrer, eine Lehrkraft, eine Lehrerin sagen und machen darf. Der Beutelsbacher Konsens beachtet auch ganz klar die Vorgaben aus dem Grundgesetz zum Beispiel und auch aus dem Schulgesetz. Wir sollen Schüler nicht zu Menschen erziehen, die nachher zu allem Ja und Amen sagen. Ja? Also Schüler sollen eben genau eine plurale Gesellschaft eigentlich nachher bilden können, ja, und nicht einem Mainstream hinterherlaufen und zu allem Ja und Amen sagen. Das ist ein Auftrag im Schulgesetz. Also das heißt, wir müssen Politik und politische Perspektiven in den Unterricht auch mit reinbringen, aber wir dürfen natürlich nie die Schüler einseitig beeinflussen. Und das sagt auch der Beutelsbacher Konsens eigentlich ganz, ganz klar. Ich kann den jetzt nicht referieren und das wird vielleicht auch unsere Zeit sprengen, aber der Beutelsbacher Konsens hat drei Prinzipien und das eine ist die Schülerorientierung. Das ist klar, ne? Also dass man das altersgemäß und an den Schülern orientiert und deren Bedürfnissen ausrichten muss. Das andere ist das Überwältigungsverbot. Also man darf nicht seine Meinung den Schülern aufoktroyieren. Und das dritte, fällt mir jetzt nur der Begriff nicht ein. Es geht einfach beim Beutelsbacher Konsens drum, das Diversitätsgebot, also das Überwältigungsverbot, ich darf meine Meinung nicht aufoktroyieren, und das Diversitätsgebot, dass ich nämlich einen Sachverhalt, der in unserer Gesellschaft aus vielfältigen Richtungen betrachtet werden kann, dass man den eben auch so darstellt gegenüber den Schülern, dass man ihnen die komplette Bandbreite an Meinungen, die es zu einem Thema gibt, auch darstellt. Und da darf ein Lehrer seine eigene Meinung auch in den Raum stellen, den Schülern gegenüber, aber er darf natürlich nicht sagen, so muss es sein, sondern er muss sagen, meine Perspektive zur Klimapolitik ist die, es gibt aber auch diese Perspektive. Und wenn man das einhält, dieses Diversitätsgebot, dann darf jede Lehrkraft seine Meinung durchaus auch kundtun. Und übrigens, diese Neutralitätspflicht, von der geredet wird, also die gilt auch, also der Beamte muss sich neutral verhalten. Der Beamte muss natürlich ein Vorbild sein. Ja? Also das ist als Staatsdiener ist das natürlich wichtig. Aber auch ein Staat weiß, dass es wichtig ist, dass verschiedene Meinungen vertreten werden und dass man sich politisch engagiert. Ansonsten hätten wir auch nachher keine Politiker mehr. Ja? Also wir brauchen das. Es muss halt auf einem demokratischen Boden stattfinden, sowas. Also insofern darf ein Lehrer auch in seiner Freizeit durchaus einer politischen Partei angehören oder darf auf Demonstrationen gehen und darf sich da äußern. Der darf auch auf Demonstrationen reden. Ja? Es gibt das Mäßigungsgebot, also das heißt, dass man keine extremen Positionen einbeziehen darf. Das gibt's, aber kein Neutralitätsgebot.
Und auch keinen radikalen Erlass mehr, wo es schon viele gemäßigte LehrerInnen getroffen hat, quasi ein Berufsverbot. Zum Schluss vielleicht noch, was ist für dich so der Hauptcharakterzug oder was braucht eine gute Lehrkraft? Nicht jetzt Charakter, sondern auch was Inhalt und ja, aber so das ganze Paket angeht.
Also ich glaube, eine gute Lehrkraft sollte von seiner Sache überzeugt sein, sollte fachlich interessiert und gut informiert sein. Eine gute Lehrkraft sollte sicherlich schülerorientiert sein auch wissen, wo stehen die Schüler heutzutage. Sollte irgendwie Lust vermitteln können, dass die, wahrscheinlich am einfachsten sollte selber Lust an einem Thema haben, weil sowas ist ja auch ansteckend. Das macht dann auch Schüler irgendwie, motiviert auch Schüler, wenn man merkt, die Lehrkraft hat Interesse an was. Und ich glaube, klar sollte man sein. Also transparent, gerecht, was schwer genug ist, ne? Also einer ganzen Klasse gerecht zu werden, sodass es jeder als gerecht empfindet, vor allem auch. Das ist sicherlich was Schwieriges, aber da sind Schülerinnen sehr empfänglich für, wenn Lehrkräfte versuchen, gerecht zu sein und transparent zu sein, ihre Entscheidungen nachvollziehbar sind und auch erwartbar und klar sind.
Vielen Dank, Matthias Gruner, stellvertretender Gewerkschaftsvorsitzender der GEW Reutlingen Tübingen, Kreisvorsitzender, genau. Danke, dass du da warst und für deine offenen Worte.